Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Online-Semester wirft rechtliche Fragen auf bei der Online-Lehre, aber auch bei den Online-Prüfungen, damit dort alles mit rechten Dingen zugeht. Da haben wir uns einmal gefragt, wie sieht es, abgesehen von der Sondersituation durch Corona, eigentlich aus beim Thema Fälschungen in der akademischen Ausbildung, in den Wissenschaften und im Laufe der Karriere?
Plagiat.
Betrug.
Betrug.
Täuschung.
Fälschung.
Akademisches Ghostwriting.
Karriereschwindel.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Geschönte Zeugnisse, Lücken im Lebenslauf, von Fälschungen in Ausbildung, Wissenschaft und Karriere.
Unsere Serie in dieser Woche, jeden Tag, wollen wir einen anderen Schwerpunkt beleuchten. Heute beginnen wir mit einem Blick in den Maschinenraum der Universitäten und die akademischen Untiefen, die sich dort finden lassen. Dazu haben wir Professor Stefan Rixen angerufen, Jurist an der Universität Bayreuth und Ombudsmann in den Wissenschaften. So nennt sich ein vierköpfiges Gremium, dessen Sprecher er ist. Schönen guten Tag, Herr Rixen.
Guten Tag, Frau Jahn.
In dieser Funktion sind Sie befasst mit potenziellen oder tatsächlichen Fälschungen und Plagiaten an deutschen Hochschulen. Wie viel haben Sie zu tun?
Also wir haben in dem Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft, was von der DFG eingerichtet worden ist, als Ombudsstelle, die vor allen Dingen Fokus auf Beratung und Vermittlung hat. Wir haben in jedem Jahr relativ viel zu tun. Im vergangenen Jahr waren es 155 Anfragen, jetzt sind wir bei knapp 90 Anfragen. Und da geht es natürlich um das Thema auch Fälschung. Fälschung jetzt sozusagen als Oberbegriff auch für Datenfälschungen oder mutmaßliche Datenfälschungen, aber auch um den Klassiker des wissenschaftlichen Fehlverhaltens, die Plagiate, geht es. Und das hängt teilweise auch zusammen mit Fragen von Autorschaftskonflikten.
Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Sie sagen 155 Fälle im Jahr, so grob bei 426 deutschen Hochschulen, hieße das, jede dritte ist betroffen, einmal im Jahr. Zeichnet sich da ein Trend ab, dass es mehr wird, oder ist das eher wenig?
Also wir haben bundesweit keine umfassende Statistik allein über Anfragen in dem Bereich. Also das wäre etwas, was tatsächlich ein Gewinn wäre. Dann wären wir nicht auf Schätzungen angewiesen. Wir sind als Ombudsstelle sozusagen über regionaler Ebene nur ein Ansprechpartner, ein Ansprechgremium für all diese Fragen. Es gibt auch noch vor Ort hunderte von Ombudspersonen in den Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen. Insofern ist die Zahl, die ich genannt habe, für das vergangene Jahr 155 Anfragen nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was allgemein passiert.
Das heißt, die Dunkelziffer ist vermutlich relativ hoch. Wie können Sie als Ombudsmann Hilfestellung geben? Wie reagieren Sie, wenn Ihnen bekannt wird, hier ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der möglicherweise 1:1 große Teile seiner Arbeit übernommen hat oder der großzügig paraphrasiert und dies nicht genau angibt?
Also diese Anfragen gibt es durchaus. Man muss nur wissen, dass wir als Ombudsstelle, wie ich schon sagte, diesen Fokus auf Beratung haben und Vermittlung. Das heißt, wir prüfen natürlich zunächst, geht es überhaupt um wissenschaftliches Fehlverhalten. Das ist ein Plagiatsvorwurf natürlich der Fall. Aber im zweiten Schritt schauen wir uns auch an, lässt sich noch was korrigieren? Das ist beim vielen Plagiaten natürlich nicht mehr möglich. Da kann man nichts korrigieren, da kann nur noch sanktioniert werden. Und in so einem Fall geben wir das dann auch an die Universitäten ab, die dann ihre eigenen Verfahren dann in der Sache führen.
Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie auf der einen Seite vermitteln als Ombudsmann, zum anderen auch beraten. Wen beraten Sie im überwiegenden Fall?
Also bei den Anfragen ist es so, dass gut die Hälfte von Promovierenden und Postdocs stammt. Das ist auch für uns ein wichtiges Signal, dass es da auch den Wunsch gibt, mal eine Einschätzung zu hören, die nicht von den Ombudspersonen vor Ort stammt. Da gibt es ja auch viele, auch die hervorragende Arbeit leisten, auch viel Erfahrung haben. Trotzdem wünschen sich manche eben doch mal einen Blick von außen und den können wir dann auch beisteuern. Wer das möchte, kann sich eben an uns wenden. Aber wir haben durchaus auch eine große Gruppe von Professorinnen und Professoren, die Dinge mit uns besprechen, auch manchmal einen Eindruck haben, da bräuchten sie mal einen Blick von außen. Und auch eine Reihe Ombudspersonen vor Ort, die sich an uns wenden und einmal auch mit uns auch mal ein Problem diskutieren wollen. Insofern ist Beratung sehr weit gefasst, betrifft jetzt nicht nur Promovierende und Postdocs, sondern auch Professorinnen, Professoren und Ombudspersonen.
Fälschungen und Plagiate, da denkt man im ersten Moment, das ist doch eigentlich einfach zu sagen, was ist falsch, was ist richtig, was ist ein Plagiat, was keins. Wo sind denn da die Fälle, die so schwierig sind, dass man sich an sie wendet? Also man könnte ja eigentlich dann meinen, wenn sich jemand an sie wendet, will er herausfinden, ob man diesen Fall vielleicht doch nutzen könnte, um nicht als Plagiator dargestellt zu werden oder als Fälscher.
Also ich glaube, gerade so ist meine Beobachtung bei den Promovierenden, dass es einfach auch eine Unsicherheit gibt. Das ist in den letzten 10 Jahren ja auch durch viele in der Öffentlichkeit dann auch stärker wahrgenommene Fälle, etwa bei Doktorarbeiten, etwas, was zugenommen hat. Insofern glaube ich, ist es nicht so, dass man da durchweg Menschen hat, die vielleicht nur wissen wollen, wie man gut plagiiert, sondern umgekehrt, sie wollen nichts falsch machen. Und ich glaube, das zeigt insgesamt, dass überhaupt aktiv sich auch promovierende Postdocs informieren über die Regeln, ist mal ein gutes Zeichen. Das wirft dann die Frage auf, kann wir vielleicht noch auch vor Ort manches noch verbessern? Ich glaube, dass da schon viel passiert, aber vielleicht lässt sich manches noch ausbauen.
Also wissenschaftliches Arbeiten ist eigentlich ein Proseminar in der Uni, das jeder Studierende belegen muss. Müsste es davon mehr Seminare geben oder fortlaufend Teil 1, Teil 2, Teil 3?
Ich glaube schon. Also wie immer beim Lernen ist es so, dass man nie ausgelernt hat. Manches an Grundregeln verändert sich vielleicht nicht. Aber wer vielleicht als Studierender im ersten, zweiten Semester erstmal beginnt, ein Wissenschaftsfeld kennenzulernen, wird manches natürlich an Problemen gar nicht begreifen können. Aber das wird er oder sie natürlich besser begreifen, wenn dann plötzlich ein Promotionsprojekt vor der Tür steht. Also ich glaube, wir brauchen schon auch, und das geschieht an vielen Universitäten bereits, von Anfang an über die verschiedenen Stufen des Studiums, auch einer Promotion und dann auch des späteren wissenschaftlichen Arbeitens, immer wieder passende Lerneinheiten, die dann auch auf die jeweilige Phase des Lebens bezogen, Dinge auch vertiefen. Ich kann, um ein Beispiel zu nehmen, ich kann Fußball spielen, aber ich kann es nicht wirklich tun, ohne irgendwie im Kopf schon die Regeln zu haben. Das ist etwas, was ständig mitläuft. Und so muss es auch in der Wissenschaft sein. Ich kann das Spiel der Wissenschaft auf eine faire Weise nur spielen, wenn ich diese Regeln kenne, aber wenn ich immer wieder auch die Chance habe, mich zu vergewissern, was ist denn genau der Inhalt der Regel. Und das gilt natürlich auch für die Frage, was ist ein Plagiat und was ist kein Plagiat.
Also Regeln reflektieren im akademischen Leben, sollte das ein nie endender Prozess sein, meint Professor Stefan Rixen, Sprecher des DFG-Gremiums Ombudsmann in der Wissenschaft.